So, wir sparen uns das ganze Hallo, bla, bla, Natural Leadership Podcast Anja Niekerk. Ein Talk mit Sebastian 23, Teil 2. Viel Spaß damit. Glaubst du, dass wir schlechte Zeiten oder schlechte Laune oder eben einfach nur Normalität heute schlechter aushalten als früher?
Das ist ein guter Punkt. Ich denke, dass Normalität auszuhalten und die eigene Unperfektheit, die eigene, ja teilweise auch Ratlosigkeit, eigene Unfähigkeit in der Welt, ja, schwerer vielleicht an sind. Das liegt bestimmt auch daran, dass wir von außen suggeriert kriegen, dass man eben sein Leben verändern sollte, dass wir bei nicht. Auf Instagram sind ja immer alle super glücklich, sind an wunderschönen Orten, ernähren sich großartig und wir denken dann, wenn wir das sehen, dass diese Scheinwelt vielleicht die Realität ist und dass wir selber, weil wir einen Pickel haben, eigentlich so nicht in Ordnung sind, wie wir sind. Ist aber Quatsch, Pickel sind super.
Naja, ich weiß nicht, also es kommt drauf an, wo sie sind, ne? Wie sagte meine Tante immer so schön, ich habe Pickel im Gesicht, aber habe ich am Hintern so viel Platz, was soll der Mist?
Ja, das ist eine sehr griffige Formulierung.
Ja, finde ich auch. Ne? Was hältst du denn von dieser These, da haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Du liebst doch, was du tust, oder?
Ich liebe, was ich tue und ich glaube, dass diese Theorie vollkommen falsch ist trotzdem, weil wir natürlich trotzdem noch arbeiten müssen, weil es trotzdem noch anstrengend sein kann, auch das zu tun, was man gerne macht. Und insofern halte ich da nicht so viel von. Allerdings muss ich einschränkend sagen, wenn mich jemand fragt, was soll ich mit meinem Leben machen, dann antworte ich immer erstmal, warum zur Hölle fragst du mich? Ich habe Philosophie studiert. Ich bin offensichtlich kein guter Ratgeber, wenn es um Orientierung am Arbeitsmarkt geht. Aber ich würde immer sagen, such dir trotzdem etwas aus, was dir grundsätzlich gefällt und schaue bei der Wahl deines Berufes nicht nur darauf, wie die Berufschancen später stehen und wie die Verdienstchancen später sein könnten, weil sonst wirst du zwangsläufig in einen Job geraten, den du nicht gerne machst. Und das wiederum ist schlecht. Da bist du dann wirst du halt, weil du denkst, Job, ich studiere Zahnmedizin, ich werde Zahnarzt und in Wirklichkeit hast du aber Münder. Mhm. Ja? Dann legst du dir selber relativ klar eine Falle und tappst dann da rein und bist dann irgendwie 30, 40, sagen wir, wie es ist, das Berufsleben wird immer länger, 50, 60 Jahre unglücklich.
Ja, also...
Nee, also ich würde sagen, ne, wenn du einen guten Job findest, ist damit noch nicht alles irgendwie auf einmal rosa-roter Zuckerwatte in deinem Leben. Aber wenn du keinen guten Job findest und nur etwas machst, weil du denkst, das muss man jetzt so machen, dann wird sicherlich alles schlechter.
Ja, da bin ich total bei dir. Also Studien sagen ja zum Beispiel auch, ne, so wir fangen einen Job an aufgrund von, das Unternehmen finden wir schick, wir haben das Gefühl, da kann man gut verdienen und vielleicht könnte mir das auch einigermaßen Spaß machen und wir kündigen dann, weil es uns doch keinen Spaß macht, weil der Chef doof ist und wir die Kollegen blöd finden. Also das sind dann die Kündigungsgründe.
Ja, und das ist natürlich weil Menschen natürlich auch die Tendenz haben, das dann erstmal vielleicht auszuhalten. Ne? Wenn man dann wenigstens kündigt und sich nach etwas umschaut, was einem gefällt, dann ist man ja schon auf einem Pfad, das selber in die Hand zu nehmen und selber zu sagen, selbstbestimmt zu handeln. Ne? Mhm. Aber man tappt, glaube ich, sehr leicht in die Falle, dass man denkt so, ja gut, jetzt habe ich aber irgendwie diese Ausbildung gemacht oder dieses Studium und jetzt arbeite ich hier schon ein paar Jahre, jetzt muss ich es halt durchziehen. Ne? Und dann hat man sich nicht nur selber da rein manövriert, sondern man legt sich selber auch die Kette an, an der dann das eigene Unglück immer größer wird. So, und, das ist natürlich fatal. Ich will immer sagen, dass man sich schon nach einem Job umschauen sollte, bei dem man zufrieden ist. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob man irgendwie viel Geld verdient oder was auch immer man da gerade was die Außenwelt sagt, was die Eltern vielleicht dazu sagen, die ja oft dann auch eine Rolle spielen bei der Entscheidung, bei der ersten Weichenstellung, in welche Richtung man sich beruflich entwickelt. Das sollten alles Faktoren sein, die nicht so wichtig sind wie das, was man selber möchte, was einem selber irgendwie gelegen kommt. Und ja.
Okay.
Aber da geht es dann halt wieder genau darum. Ne? Da gibt es dann jede Menge Leute, die es auf einmal besser wissen. So wie eben Ratgeber, die dir sagen so, mach das so.
Ja, also da bin ich das total bei dir.
So, man muss aber auch sich selber dabei hören. Ne? Du musst selber irgendwie die zentrale Stimme in deinem Leben bleiben.
Ja, aber auch das ist ja nicht immer so einfach. Ne? So wenn ich mir überlege, wenn ich hier so manchmal sitze und ich zweifle ja auch zwischendurch mal an meinem Job. Also selbst wenn man in der Ratgeberbranche unterwegs ist, sitze ich da auch schon mal und denke so, war das jetzt so richtig? Und wie viel Stimmen ich da dann auf einmal in meinem Kopf habe,
ja.
Da weiß ich auch nicht, welche die richtige ist manchmal. Und dann muss ich es halt einfach ausprobieren.
Muss es einfach ausprobieren. Ja, und schau, also ich meine, ich bin ja derjenige, der ein Buch geschrieben hat darüber und jetzt auch gerade gegen die umfassende Ratgeberkultur und diese Flut an Tipps, die uns allen anredet. Insofern, wenn du mal Zweifel an deinem Job hast.
Ja, es ist schön, dass du mich verstehen kannst. Da freue ich mich noch sehr. Ja. Ich komme noch mal auf dein Philosophiestudium zurück, was du ja auch so gerne ein bisschen aufs Korn nimmst. Wie kommt man von Philosophie zum Poetry Slam zu einem Anti-Ratgeber?
So, der Punkt ist eigentlich ganz einfach zu erklären, wie ich schreiben gekommen bin, wobei ich natürlich auch schon vor dem Studium, während des Studiums geschrieben habe.
Mhm.
Aber warum ich das jetzt eher weiterentwickelt habe als mich an der universitären Philosophie festzuhalten, kann ich ganz leicht erklären. Ich habe eine Magisterarbeit geschrieben, also für die jüngeren Hörerinnen und Hörer eine Masterarbeit verfasst damals und dann festgestellt, so ja, in meinem Umfeld kann die niemand lesen, der nicht auch Philosophie studiert hat, weil die also mit so einer hochtrabenden und mit Fremdwörtern und mit altgriechischen Zitaten vollgetankten Art und Weise verfasst war.
Mhm.
Und ich dachte, es geht eigentlich ja in der Philosophie um Fragen, die uns alle angehen. Und ich finde es fatal, wenn das dann auf eine Art und Weise geschieht, an der nur noch 0,01% der Menschheit überhaupt teilnehmen können und mitreden können, weil es zentrale Fragen. Es geht darum, wie führt man ein gutes Leben? Es geht darum, wie gehen wir mit dem Tod um? Wie gehen wir mit, wie verhält man sich? Oder wie trifft man ethische Entscheidungen? Gibt es einen Sinn im Leben? Gibt es einen Gott? Also all diese Fragen, die eigentlich jeden Menschen früher oder später beschäftigen werden. Ich sag gar nicht beschäftigen sollten, weil jeder von uns wird sich damit auseinandersetzen müssen, was eigentlich was es mit dem Tod und dem Zusammenhang zwischen Leben und Tod auf sich hat. Ob wir oder eben nicht. Das sind Fragen, die im Leben sind. Und darum sollten auch die Leute, die sich mit den Antworten befassen und darüber nachdenken und das zu ihrem Beruf machen, das auf eine Art und Weise tun, die verständlich ist. Also war für mich relativ naheliegend dann, ich setze mich weiter mit diesen Fragen auseinander, aber ich schreibe darüber auf eine Art und Weise, die allgemein verständlich ist und die vielleicht sogar unterhaltsam ist.
Also das würde ich mal unterschreiben. Also ich finde das sehr unterhaltsam, was du machst.
Vielen Dank.
Gerne. Warum glaubst du, trotzdem es uns so gut geht, ich mache jetzt mal einen Gedankensprung, warum glaubst du, dass so viele Menschen das Gefühl haben, dass alles so schlecht wäre? Es geht uns in den Industrienationen besser.
Kann ich dir ganz einfach erklären. Ich war die alles Tage gut. Bei Markus Lanz in der Sendung. Ich habe mir von
ihm... Quatsch!
Bernd, pass auf. Es ist so. Es liegt da eine psychologische Täuschung vor. Und das ist das große Paradox, dass wir alle denken, früher war vielleicht alles besser und warum denken wir, dass heute alles schlechter ist? Es liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass sich die Nachrichten und konzentrieren die schlecht sind, auf, sagen wir, auf Erdbeben, auf Naturkatastrophen, auf Unfälle, auf Flugzeugabstürze, auf Donald Trump. Ja. Die Steigerung, ne, in meiner Aufzählung. Und das ist natürlich so, weil das, ja, das bestimmt die Nachrichten ja nicht zufällig, sondern das sind einfach die Dinge, die uns beschäftigen. Und das liegt da, dass es langweiliger wäre, die uns nur erzählt, wie eine Blumenwiese im Frühling funktioniert und schau da, ein Rehkitz. Das siehst du ja nicht in den Nachrichten. Das passiert auch. Mhm. Ne? Jetzt gerade, wie schön der Wald, wie die Farben, ne, des Laubs in den Bäumen sich verändern. Mhm. Das ist doch wunderbar, aber das ist natürlich kein Thema für die Tagesschau. Mhm. Logischerweise geht es da um politische Entwicklungen, es geht um globale Ereignisse und Kriminalfälle und was die Leute beschäftigt. Das suggeriert uns aber, dass das von zentraler Bedeutung ist und dass gerade alles irgendwie schlecht ist. Mhm. Schau, ich habe ein gutes Beispiel irgendwie, ne? Also ist bitte irgendwie, auf einmal ist alles so bedrohlich und die politische Entwicklung ist so schlimm und so. Das war doch früher nicht so, ja, ein Scheiß war natürlich das früher so. Wir haben doch in den 80ern die ganze Zeit damit gerechnet, dass jemand nur einen roten Knopf drücken braucht, ja, und dass dann der Kalte Krieg zum heißen Krieg wird, und das war eine reale Angst. Wir können da von heute aus drauf zurückschauen und denken so, ja, witzig, da haben wir gedacht, wenn der Atomkrieg ausbricht, dann müssen wir uns unter den Tisch verstecken, wenn die Atombombe fällt. Mhm. Ist natürlich, klingt natürlich aus heutiger lustig, ist aber total real gewesen. Also ja, ich habe meine Kindheit in den 80ern verbracht und wir hatten Angst.
Ja, stimmt. Oder saurer Regen war ja auch eine Zeit lang ein Thema, ne? Das ist ja im Moment auch irgendwie... Absolut. Heute gibt es andere Themen, ne? Heute ist Plastik im Meer.
Ja, genau. Also die Bedrohung durch Umweltverschmutzung, ich will sie nicht kleinreden für heute, die ist, das ist eher problematisch, dass sie immer noch genauso groß oder sogar größer wird, aber dass wir dieses Problem haben, das wussten wir auch schon vor 30 Jahren, das wussten wir auch schon vor 50 Jahren. Mhm. Dass man da womöglich was machen muss. Ne? Ich meine, die Grünen als Partei, die ursprünglich mal dagegen angetreten sind, haben sich in den frühen 80ern formiert. So. Das ist lange her mittlerweile. Und ja, wenn wir jetzt aber zurückschauen, ne, wenn wir auf die eigene Jugend zurückgucken oder so, halt vielleicht nicht als erstes an sauren Regen oder an den Kalten Krieg, sondern vielleicht an unsere, dann denke ich an Alf, weißt du?
Ich denke an meine erste große Liebe.
Siehst du, und natürlich im Rückblick, das ist auch ein ganz normaler psychologischer Vorgang, denken wir nicht mehr so sehr an die Dinge, die schlimm waren. Die Erinnerung verklärt sich da ein bisschen und man denkt an schöne Sachen von früher. Mhm. Und darum erklärt sich auch so, dass wir alle immer schon seit Jahrtausenden, lässt sich das nachweisen, denken, dass die Jugend von heute schlechter dran ist als die Jugend früher und dass die Leute, die Kids so nicht in Ordnung sind, wie sie jetzt sind. Früher waren wir doch noch besser. Ich sage das jetzt nicht einfach nur so, sondern vor fast 2500 Jahren hat Aristoteles darüber geschrieben, ne, dass die Jugend von heute dass sie sich nicht mehr zu benehmen wissen.
Ja, genau, respektlos den Alten gegenüber ist und nicht mehr zuhört, ne?
Exakt. Exakt genau das so. Und das ist doch genau das Gleiche, was die Leute heute über die Jugend von heute sagen würden.
Ja, das stimmt. Aber also ich würde mir schon wünschen, dass es ein paar mehr positive Nachrichten gibt, ne? Also so, ich finde ja schon, also das Rehkitz vielleicht jetzt nicht, aber ich würde mir schon solche Sachen wünschen, wie so die Elbe ist jetzt, also ne, seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren wieder so sauber, dass man wieder drin schwimmen kann und bestimmte Fische sind zurück. Ich finde, das kann man in den Nachrichten ruhig mal bringen, oder?
Da sind wir wieder an der Stelle, an der wir vorhin waren, mit der Informationsflut. Du kannst das alles wissen. Du kannst auch wissen, dass es mittlerweile viel weniger Leute gibt, die durch Hunger sterben als vor 20 Jahren. Hm. Es gibt, also das hat sogar sehr krass zurückgenommen. Es ist immer noch sehr schlimm, dass es humanitäre Katastrophen gibt, dass Leute an Hunger leiden, dass wir zum Beispiel akut im Jemen zum Beispiel ein riesiges Problem haben, dass dort die Kinder und die Erwachsenen reihenweise an Hunger sterben. Das gibt es immer noch, aber es gibt dieses Phänomen viel, viel weniger als vor ein paar Jahrzehnten noch. Viele Krankheiten, die der Menschheit ganz übel zugespielt haben, gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und solche Dinge darf man nicht übersehen. Also wie viel weniger wir tatsächlich arbeiten müssen, wie viel weniger auch Schüler tatsächlich heutzutage leisten müssen. Das ist auch so ein Beispiel. Man sagt immer so, ja, auch die Schüler heute sind so gestresst, die haben so viel zu tun. So. Ja, aber vor 60 Jahren in den 50ern gab es sehr, sehr viel mehr Stunden pro Woche für Schüler in der Schule. Mhm. Da herrschte auch noch ein anderes Vorgehen im Unterricht. So. Das heißt, wir übersehen, die Information ist aber eigentlich da. Und das ist natürlich irgendwie, für Nachrichten, damit machst du keine Akteure einer Tageszeitung sagen, wenn du sagst so, guck mal, in der Ruhr sind auf einmal wieder Fische, man kann darin angeln, man kann sogar in der Ruhr schwimmen gehen. Das ist nicht mehr so eine Industriekloake, wie man vielleicht früher gedacht hat. So. Das ist doch keine,
Ja, das stimmt. Was glaubst du, wie müssten sich so jetzt Wirtschaft und Unternehmertum denn deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein? Wir haben ja schon über so Bots gesprochen und was alles von Computern übernommen wird. Also, und ich bin ja auch davon überzeugt, dass eine große Welle der Arbeitslosigkeit auf uns zurollt, auch bei wirklich richtig, richtig gut ausgebildeten Menschen. Was glaubst du, wie man dem begegnen könnte, sollte, müsste?
Ich glaube, man müsste dem im ersten Schritt mal begegnen, indem man akzeptiert, dass das so ist. Ne? Mhm. Dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln und dass wir letztlich natürlich auch selber das in diese Richtung gelenkt haben. Mhm. Ich sprach ja vorhin im Scherz von den Roboterarmen, die aus der Autofabrik, die sich dann vielleicht in Zukunft miteinander unterhalten und diesen Podcast machen. die machen aber jetzt aktuell schon einen Job, den Leuten als sehr unangenehm gilt. Ne? Mhm. Ich glaube, dass wir mittlerweile halt andere Jobs dass wir in Zukunft nicht in einer Welt leben werden, in der, wie du gerade schon sagst, auch gut ausgebildete Leute vielleicht keinen Job mehr finden, weil immer mehr Sachen natürlich auch durch Software und durch Hardware übernommen werden können. Mhm. Und durch Maschinen, ja. Ich glaube, das muss man ein Stück weit akzeptieren. Man muss schauen, was macht man daraus? Wie geht man damit um? Wie gehen wir einmal auf wirtschaftlicher Ebene damit um. Mhm. Viele Arbeitslose haben, finde ich, stellt sich auch nochmal die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen anders. Weil die natürlich zu versorgen sind, das ist eine Leistung, die Gesellschaft zu tragen hat. Da kommen dann immer Leute und sagen so, ja, vielleicht müssen Roboter auch Steuern bezahlen, ne? von denen dann die Leute irgendwie über die Runden kommen. Ne?
Ja.
Das klingt immer so, als das personifiziert die Roboter so sehr. So ist es dazu, so funktioniert das natürlich nicht so. Aber ein Stück weit müssen wir dann nach Lösungen schauen, die in einer maschinisierten Welt, Arbeitswelt, dem Menschen noch einen Platz einräumen. Und dann stellt sich natürlich zweitens die Frage, was machen wir mit unserer Zeit? Wie gehen wir wollen das ja so, ne? Also die 60-Stunden-Woche, die wollte sicher niemand. Also haben wir uns in Gewerkschaften engagiert, haben 60-Stunden-Woche, sind jetzt bei 35 vielleicht so. Ja. Und da geht es dann immer noch hin und her ich würde sagen, ein logisches Resultat, wir arbeiten noch weniger als die 35 Stunden, aber was machen wir mit der restlichen Zeit? Das ist eine Frage, mit der wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen, an der wir ansetzen müssen. Und der erste Schritt, wie schon gesagt, muss sein, dass uns klar ist, da geht die Reise hin.
Mhm. Mhm. Ja.
Beschäftigung ist eine Illusion. Der Arbeitsmarkt wird sich ändern, er wird sich noch weiter ändern. Ich glaube nicht, dass es nur schlimm ist, weil ich glaube, wir können es auch anders beschäftigen. Aber wie, das müssen wir natürlich miteinander herausfinden.
Naja, auf jeden Fall nicht zu viel Ratgeberliteratur lesen. Ne? So, das habe ich aus diesem Interview auf jeden Fall schon mal rausgehört.
Ja.
Du, erstmal.
Das ändert sich halt, ne? Wir schauen und dann schauen wir in die Ratgeber. Aber wir sollten mehr an uns selbst schauen. Ich glaube, das ist so.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass wir nicht darauf schauen sollten, was können wir noch besser machen, sondern wie wollen wir denn in Zukunft zusammenleben? Wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Also, dass da noch so ein paar Fragen zu stellen sind, die viel schlauer sind als die Fragen, finde ich, die wir uns im Moment stellen.
Ja.
Ich bin auch schon durch im Prinzip mit dem Interview, aber ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde, die ich auch jedem stelle, so in dieser Form. Und zwar, 3 Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben. Und warum?
Super Frage, pass auf. Also beeindruckt und geprägt, würde ich jetzt sagen, ist als erstes zu nennen Platon.
Mhm.
Ja, ich greife mal ganz weit, ich gehe chronologisch rum. Platon als jemand, der als Philosoph die Art, wie wir über die Welt denken, ganz maßgeblich geprägt hat, die Philosophiegeschichte auf eine Art beeinflusst hat, die es ansonsten in dieser Form nicht nochmal hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, nicht nur im Studium, sondern auch davor und danach.
Mhm.
Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, die platonischen Dialoge, weil es auch da um die Frage geht, wie man mit seinem Leben umgeht und genau. So, zweitens, wer mich noch sehr beeindruckt hat, ist, ich würde sagen, nehmen wir von den vielen Dichtern, die mich sicherlich beeinflusst haben.
Wer? Ich habe
Christian Morgenstern.
Ah, okay.
Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay. Wer mich noch beeinflusst hat, ist Christian Morgenstern, der als Dichter es meisterhaft beherrscht hat, sowohl ernste als auch heitere Töne anzuschlagen und der im Angesicht der ernsten Themen trotzdem verstanden hat, auf eine heitere Art mit sich und seinem Schreiben umzugehen.
Mhm.
Und ansonsten, ich sage, wer mich heute beeindruckt, es gibt so viele gute Leute. Ne?
Ja,
es gibt so,
das ist mir schon klar.
Ja, genau. Wen ich auch noch großartig finde, ich möchte unbedingt an dieser Stelle auch nicht nur 3 Typen aufzählen, weil ich für wichtig halte, dass wir uns nicht nur irgendwie an alten weißen Männern orientieren.
Sehr gut.
Nehmen wir Hannah Arendt, die...
Ach, sehr schön, da geht mir das Herz auf.
Philosophin. Geht dir dein Herz an, das ist gut. Ne? Aber die hat einfach in einer männerdominierten Philosophie vor 100 Jahren einfach gesagt, so nicht. Ne? Und hat auf eine unnachahmliche Art eben auch verstanden, die der Gesellschaft auf die Finger ins Herz und ins Hirn zu schauen und das dann auch zu Papier zu bringen.
Ja. Finde ich auch. Also ich habe auch gerade vor kurzem den Film gesehen über sie, Hannah Arendt. Also es ist eine großartige Person gewesen. Also,
Möchtest du in diesem Podcast einen überraschenden Plot-Twist haben?
Ja, bitte.
Ja, in dem Film Hannah Arendt, die junge Hannah Arendt, ne?
Hm?
Die Schauspielerin, die in den Rückblenden vorkommt, Friederike Becht.
Ja.
Das ist meine Frau.
Ach nein, guck mal eine an. Das ist ja der Hammer. Sowas. Was für ein Twist. Hammer, ja, genau. Guck mal. Da ist jetzt schließlich die nächste Frage gleich an. Kannst du drei andere Bücher oder Filme nennen? Drei Bücher oder Filme, Fachbuch, Sachbuch, Fiction, was auch immer, die jeder mal gesehen bzw. gelesen haben sollte?
Ja, kann ich natürlich. Können es auch 300 sein.
Ja, ist mir schon klar, dass das bei dir ein bisschen ausartet, aber beschränke dich auf drei, bitte.
Ich beschränke mich auf drei. Ist ja auch gut. Man muss ja auch manchmal pointiert antworten können. Pass auf. Also, ich glaube, dass ein sehr wichtiges Buch, das auch für mein Buch ein wichtiger Einfluss war, ist Paul Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein.
Ja. Mhm.
Ein hervorragendes, ein sehr sehr kluges Buch über die Frage, wie es mit dem Streben nach dem Glück bestellt ist. Es ist nur wenige Seiten lang, man kann es innerhalb eines Tages auf jeden Fall lesen. Insofern finde ich es auch trotz des schwierigen Themas vielleicht ist es sehr, sehr leicht lesbar. Ansonsten, Punkt 2, finde ich ein Buch, das mich jetzt gerade positiv überrascht hat, ist Marc-Uwe Klings Quality Land.
Mhm.
Eine sehr zeitnah, sehr griffige Science-Fiction-Geschichte hat mir einen Roman aus diesem Jahr zu nennen.
Mhm.
Hat aber, glaube ich, so wie es in den Bestsellerlisten platziert ist, hat es, glaube ich, schon jeder Hörer dieses Podcasts schon selber gelesen.
Also ich nicht.
Hast du nicht?
Nee, kannst ich hab's noch nicht.
Weil irgendwie, ich fand die Känguru-Geschichten immer schon super. Ich kenne Marc-Uwe ja auch schon ganz lange, weil er aus der Poetry-Szene kommt, aber Quality Land hat mir noch besser gefallen.
Okay, na, bin ich gespannt.
Und ansonsten, was nehme ich als drittes? Ist ja schwierig. ich finde, ein Film, den man sich angucken kann, ist der großartige und viel zu unbekannte Film Waking Life von Richard Linklater, heißt der Filmemacher. Man kennt ihn aus vielleicht Before Sunrise.
Ja.
Oder das ist ein sehr, sehr schöner philosophischer Film mit fantastischem Soundtrack. Er versteht es auch auf eine filmische Art, philosophische Fragen sehr großartig umzusetzen.
Ja, okay, guck mal, das sind doch mal drei super schöne Tipps. Paul Watzlawick, ich glaube, bei Anleitung zum Unglücklichsein ist auch die Geschichte mit dem Hammer drin, ne?
Da fragst du mich jetzt gerade, was ich vermute, ja.
Wir sagen jetzt einfach mal ja. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich habe gedacht,
da ist eine Schluss, Geschichte mit dem Hammer drin.
Ja, ja, zum Schluss einfach noch mal ein bisschen klug scheißen, das macht sich immer gut.
Genau.
Sebastian, ich danke dir sehr für deine Zeit und für dieses Interview. Ja, ne, so, das ist mal, ich finde das immer ganz wichtig, dass gerade auch bei diesen Ratgeber-Podcasts mal ein paar andere Stimmen und ein paar andere Töne angeschlagen werden, weil ne, genau das, was du sagst, von dem so musst du es machen und höher, schneller, weiter haben wir schon genug. Das war Sebastian 23. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und mal eine andere Perspektive auf dieses Thema endlich erfolgreich bzw. erfolglos zu bieten. Vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken. Ich habe zwar jetzt aufgrund von Empfangsproblemen. Ich danke und es war ein sehr schönes Gespräch. Danke.
Ja, das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Auch wenn es ein paar Empfangsprobleme gegeben hat, mir hat das Interview mit Sebastian 23 wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet folgen und es war nicht zu anstrengend durch zwischendurch den Abbruch von Skype. Skype hat da nicht so ganz mitgespielt, wie ich das wollte. Aber trotzdem war es für mich ein großartiges Gespräch und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Wie ich das schon gesagt habe. Ich wiederhole mich ja zwischendurch immer mal ganz gerne. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und wenn dir das Ganze Spaß macht und du Lust hast auf mehr Interviews, weil es wird noch ganz viele tolle Interviews im nächsten Jahr dann auch geben, dann gib mir doch mal ein paar Sterne auf iTunes. Bewerte das Ganze doch mal und schreib mir eine kurze Bewertung, wie das geht. Packe ich dir auch in die Shownotes, weil auch dann kommen nämlich gute Interviewpartner, weil die gucken nämlich auch, so sag mal, wo ist denn dieser Podcast gerankt auf iTunes, und je mehr gute Bewertungen ich habe, umso besser wird das Ganze gerankt, und im nächsten Jahr möchte ich ja dann auch schon mal stabil in den Top 100 sein. Zwischendurch bin ich immer mal drin, vielen Dank dafür, aber das sollte dann jetzt auch schon ein bisschen stabiler laufen, damit ich auch noch bessere Leute kriege. Also mein Traum ist ja Richard David Precht und wie sie nicht alle heißen, also, aber der kommt nur, wenn ich wirklich in den Top 100 bin. Und aber es kommen noch ganz tolle Leute im nächsten Jahr. Janne Friederike Meyer, die Springreiterin, die für die deutsche Olympia-Nationalmannschaft unterwegs ist, ist im nächsten Jahr dabei. Wer ist im nächsten Jahr noch dabei? Isabel Garcia kommt auf jeden Fall auch, obwohl wir noch keinen Termin haben. Ich kündige das jetzt einfach mal an. Eine ganz tolle Rednerkollegin ist dabei. Und wer kommt noch? Achso, Zlatko Sterzenbach wird auch dabei sein. Auch ein ganz toller Rednerkollege. Iron Mind wird dabei sein. Und natürlich auch wieder ganz viele Promis. Und Malte Schremmer kommt auch von Goldeimer. Der Geschäftsführer von Goldeimer. Also was der neueste heiße Scheiß letztendlich ist. Eine Kooperation mit Viva Con Aqua. Was noch? Ach, mir fallen bestimmt noch ganz viele andere tolle Leute ein. So, jetzt gehen die Interviews auf jeden Fall in die Winterpause. Es wird noch ein paar Podcasts natürlich geben und auch keine Wiederholungen, sondern ich hau noch ganz viele neue Sachen für euch raus. Ja, aber im nächsten Jahr wird sich das auf jeden Fall lohnen, die Talks anzuhören. Also, das war's jetzt tatsächlich von mir. Ich bin raus. Tschüss, bis dann!